Wir haben also Parashat Bo. Und das ist eine Parasha mit sehr, sehr vielen Themen. Was ich heute ein kleines bisschen ansprechen möchte, ist die Verflechtung der verschiedenen Themen innerhalb unser Parascha, weil einerseits ist klar, wir hatten letzte Woche den Anfang der Plagen. Wir hatten letzte Woche 7 von den 10 Plagen, müssen wir schon gehabt haben. Und jetzt kommen die restlichen 10 Plagen. Und nach der 10. Plage ist es endlich erledigt und wir schaffen den Auszug aus Ägypten. Das ist die sehr kurze Kurzfassung. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass wenn man sich es auch nur durchaus noch an der Oberfläche anschaut, wird es ein bisschen komplizierter, weil wir haben nicht nur die 10 Plagen in der Parascha und nicht nur den Auszug, sondern auch eine Menge von Anweisungen an die Bnei Israel, was zu tun ist. Und was ich interessant finde, ist, dass wir hier sehr stark sehen, wie das in unserem Text verflochten ist, weil offensichtlich doch beides zusammengehört. Wir haben letztes Mal schon gesehen, dass bevor die 10 Plagen gekommen sind in der Parascha der letzten Woche, war es doch so, dass auch Mosche etwas zu dem Bnei Israel sagen sollte und nicht nur zu Paro. Da haben wir keine so klare keine klare Erkenntnis gehabt, was genau, sondern da lag nur so irgendwie in der Luft. Das Ganze geht die Bnei Israel auch etwas an. Und da haben wir schon ein bisschen bemerkt, die 10 Plagen, das ist auch so, dass das nicht nur für die Ägypter ist, sondern dass das auch eine Botschaft ist, aus der wir auch was lernen wollen. Also das haben wir schon ein bisschen bemerkt. Die 10 Plagen sind einerseits eine Strafe für die Ägypter, weil sie sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Und andererseits sollen wir auch daraus etwas lernen. Schauen wir uns ein kleines bisschen die Struktur der Parascha durch. Vielleicht sollte ich versuchen, den Text auf dem Bildschirm zu tun. So, jetzt solltet ihr den Text haben. Jetzt solltet ihr den Text haben. Und gehen wir ein kleines bisschen durch, was so alles passiert. Zunächst einmal, Hashem spricht zu Moschee, Bo El Paro, darum heißt die Parashat Bo, weil das erste signifikante Wort ist Bo El Paro, nämlich gehe zum Pharao. Eigentlich heißt das kommen, das wäre ein eigenes Thema. Und Hashem sagt dem Moschee gleich dazu, ich habe das Herz des Pharao schwer gemacht, er wird euch eh nicht gehen lassen. Wir haben das letztes Mal schon angesprochen, dass Pharao eine Zeit lang seinen freien Willen hatte, aber dann hat er keinen freien Willen mehr, weil Gott sein Herz schwer gemacht hat. Das heißt, das war schon ein Teil der Strafe, dass Pharao dann gar nicht mehr so richtig raus konnte. Und dann, nachdem es also diese Aufforderung also Mosche soll dem Pharao die Heuschrecken ankündigen. Das, was hier zu tun ist, ist, Mosche soll hier dem Pharao ankündigen, es werden die Heuschrecken kommen. Und dann, hier haben wir ein Samech. Dann kommen die Heuschrecken auch. Dann kommt ab Vers 12. Wir sehen hier, dass am Ende von Vers 11 ein kleiner Absatz war mit einem Samech. Also hier ein Vers 12, ein neuer Absatz, dass diese Heuschrecken jetzt tatsächlich kommen werden. Mosche soll seinen Stab erheben und es kommt zu den Heuschrecken. Dann haben wir einen größeren Absatz mit einem Pei, eine Parashat Ketura, also eine neue Zeile zwischen Vers 20 und 21. Und was kommt jetzt? Es kommt die Dunkelheit. Die wird übrigens nicht besonders angekündigt, die kommt einfach. Gott sagt zu Moschee, er soll seine Hand ausstrecken und gegen Himmel und es wird Dunkelheit kommen. Und das geschieht dann auch. Es ist eine dreitägige Dunkelheit. Und dann sind wir am Ende von Vers 29 und am Ende vom Kapitel 10 mit diesem Absatz fertig. Dann eröffnen wir ein Kapitel 11 und Hashem kündigte Mosche an, es kommt jetzt noch etwas. Ot Neger Echad, noch eine ganz große Sache wird kommen. Aber bevor diese große Sache kommt, haben wir jetzt eine Anweisung an das Volk. Die Bnei Israel sollen von ihren Nachbarinnen und Nachbarn ausborgen oder erbitten Gold- und Silbergegenstände. Da Berna Beosneha Am, Mosche soll sprechen Beosneha Am in die Ohren des Volkes. Und sie sollen fragen, erfragen, ausborgen, erfragen. Ich me etre Ehu, weil ich scha me etre Uta. Ein Mensch von seinem Nächsten und eine Frau von der Nächsten, also von irgendwelchen Nachbarn, aber Männer von Männern, Frauen von Frauen. Glick hesse, Gläser haf. Silbergefäße und Goldgefäße. Das ist die Erklärung dafür, wieso die Bnei Israel beim Auszug aus Ägypten dann eigentlich reichlich Geld hatten, weil sie das Silber und Gold von den Ägyptern bekommen haben. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass es hier Interpretationen gibt, die sagen, dass die Ägypter nach all den Plagen, die schon gewesen sind, schon so fertig waren, dass sie dieser Anfrage gerne nachgekommen sind. Man hatte schon enorm viel Ehrfurcht vor diesem Volk, wo Mosche das anscheinend aus ägyptischer Sicht konnte, Mosche das ja alles machen, dass man schon sehr große Ehrfurcht hat und es wurden diese Geräte auch zur Verfügung gestellt. Das sagt uns der Vers 3 auch ganz ausdrücklich. Hier sehen wir also eine gewisse Wende bereits, dass innerhalb der ägyptischen Bevölkerung schon eine andere Sichtweise da ist als beim Pharao höchst selbst. Der Pharao lässt sie noch nicht ziehen, aber die Ägypter sagen schon, ja, bitte habe. Es gibt auch diesen berühmten Midrasch, dass die Plage der Dunkelheit geholfen hat, bei dem Bnei Israel, bei den Ägyptern Nachschau zu halten, wo sie denn welche Gegenstände hatten, weil die Ägypter durch die Dunkelheit gelähmt waren, irgendwas zu tun, konnten die Bnei Israel sich umschauen und konnten schauen, wo der Ägypter das hat. Und es waren solche Gegenstände, die eigentlich ursprünglich im jüdischen Besitz waren und jetzt sozusagen zurückgegeben wurden. In jedem Fall kann man das auch eine Art von Entschädigung sehen für all die Sklaverei. Jedenfalls passiert hier etwas, dass Gott dafür sorgt, dass die Menschen sich bemühen, irgendwo einen Besitz zu erwerben. Wenn diese Leute jetzt frei werden, dann brauchen sie, dass sie auch irgendeinen Besitz in Händen haben. Es ist nicht unbedingt die Rede davon, dass jemand reich sein muss, aber man muss von irgendwas leben können. Und wenn die Menschen jetzt freie Menschen werden sollen, dann müssen sie auch irgendwas in Händen haben. Also wird das geregelt, interessanterweise, dass sie dazu aufgefordert werden müssen. Sie würden nicht von selbst auf die Idee kommen, weil sie sind ja noch so weit in ihrem Zustand des Sklavenseins, dass ihnen das selber nicht einfallen würde. Sondern Gott sagt zu Moschee, sprich ihnen das in die Ohren hinein, also du musst ihnen das sehr, sehr intensiv sagen, dass sie diese Sachen erfragen müssen. Aber das Interessante ist auch, es ist nicht irgendwie etwas, das vom Himmel fällt, sondern die Menschen müssen sehr wohl selber was tun. Sie müssen hingehen und sagen, pass einmal auf, ich kümmere mich jetzt darum, dass ich von dir diese Dinge bekomme. Also das hat sich ja hineingeschoben zwischen der Ankündigung, dass die zehnte Plage kommen wird und bevor wirklich etwas geschieht, wird noch das erledigt. Jetzt haben wir wieder einen kleinen Absatz am Ende des dritten Verses und dann haben wir, dass Mosche dem Pharao die zehnte Plage ankündigt. Mosche kündigt dem Pharao die zehnte Plage an und dann sagt noch Gott zu Mosche, dass Pharao nicht hören wird. Das haben wir hier in Vers 9, da war wieder ein kleiner Absatz. Da haben wir jetzt einen ganz kurzen Absatz, der nur aus den Versen 9 und 10 besteht, dass Gott dem Mosche versichert, Pharao wird nicht hören. Es geht hier darum, diese Wunder zu machen. Also wir sollen irgendwie verstehen, was los ist, dass das jetzt nicht einfach nur eine Entscheidung des Pharaos ist, sondern dass Gott das jetzt so einfädelt, dass Pharao gar nicht bereit sein wird zu hören. Jetzt blättern wir um zum nächsten Kapitel. Und jetzt kommt immer noch nicht die zehnte Plage. Also sie kommt gleich. Aber jetzt bekommen wir Hachodesh Hazeh. Jetzt bekommen wir Hachodesh Hazeh, die Ankündigung des Monats. Also hier sehen wir wieder so eine ineinander verflochtene Sache. Wir warten eigentlich darauf, dass sich jetzt endlich was tut. Und bevor sich was tut, bekommen wir aber verschiedene Anweisungen. Hachodesh Hazeh lachem Rosh Chodeshim. Dieser Monat sei euch der Anfang der Monate. Das ist einerseits jetzt die Anweisung, wie den Kalender zu berechnen. Das haben wir gerade gehört. Es ist vor allem die Anweisung, dass es einen Rosh Chodesh, einen Neumond als besonderen Tag gibt. Also es ist ja wohl auch, wir haben gesehen, es gibt verschiedene Auslegungen, aber es ist ja wohl auch die Ankündigung, die Erklärung der ersten Mitzwa, dass es einen Rosh Chodesh gibt. Und dass wir den Kalender so gestalten sollen, dass er nach dem Monat geht und dass dieser Monat, nämlich der Monat Nissan, der erste aller Monate ist. Ich habe jetzt gerade vor mir offen die Interpretationen von Raschi und von Samson Raphael Hirsch und die sind sich beide darüber einig, dass es darum geht, die auch als zweiten Schritt zu sagen, ihr beginnt die Zählung eurer Monate mit dem Monat Nissan. Wir wissen ja alle, dass in biblischen Zeiten die Zählung der Monate war nach Nummern, erster Monat, zweiter Monat und so weiter. Und der erste Monat ist der Monat Nissan. Wir haben, das wäre ein eigener Schiur, Rosh Hashanah bekanntlich am ersten Tag des siebenten Monats. Und jetzt sind wir im ersten Monat. Das lernen wir hier. Und das ist bemerkenswerterweise die erste Mitzwa, die in der Tora gegeben wird. Das wurde auch gerade in dem Schiur gesprochen, den wir vorher gehört haben. Und das ist jetzt noch recht interessant. Es ist die erste Mitzwa, die gegeben wird. Dem ganzen Volk. Man kann sagen, Brit Milah hatten wir vorher schon bei Abraham, aber da war Abraham Abraham. Das ist die erste Mitzwa, die dem ganzen Volk gegeben wird. Daher der berühmte Rashi, der heute schon zitiert wurde, dass eigentlich die Tora hier beginnen könnte, weil ab jetzt kommen Mitzvot. Jetzt denken wir doch auch, dass eine Mitzwa, die erste Mitzwa ist, die gegeben wird, ist doch mit großer Wahrscheinlichkeit eine besonders wichtige Mitzwa. Und vielleicht geht es manchen von uns so, dass der Rosh Chodesh, der so ein kleiner Mini-Feiertag ist im jüdischen Kalender, nicht von allen von uns als das Wichtigste erfasst wird. Einerseits kann man das jetzt damit erklären, dass man sagt, wenn es nicht den Rosh Chodesh und nicht den Kalender gibt, dann habe ich natürlich auch all die anderen Feiertage nicht. Also ohne zu wissen, wie ich überhaupt den Kalender zähle, ohne zu wissen, wo ich da anfange und wie ich einen Monat einteile, kann ich kein Datum machen für Pesach. Und wir werden gleich Pesach brauchen. Wir werden noch in dieser Parascha dazu kommen, dass es Pesach geben wird. Also, das kann natürlich eine Erklärung sein. Ich kann das so lesen, dass ich das eher technisch lese. Bevor ich weiterrede betreffend Feiertage, brauche ich als Vorbedingung den Rosh Chodesh, sonst funktioniert es nicht. Trotzdem kann man das Gefühl haben, der Rosh Chodesh muss doch sehr wichtig sein. Und es gibt auch Kommentare, die das so sehen. Samson Raphael Hirsch betont das sehr stark, dass er sagt, es ist nicht irgendwie ein Zufall, sondern diese Monatsweihe, wie er es in der Sprache des 19. Jahrhunderts nennt, diese Weihe eines neuen Monats ist etwas, womit die Bnei Israel sehr stark herausgeführt werden aus der ägyptischen Kultur. Und zwar insofern, als das Aufgehen des neuen Mondes für uns eben auch ein Vorbild sein kann, dass man sich im Leben auch wieder mal erneuert. Wenn es irgendwo niedergegangen ist, soll es auch wieder aufwärts gehen, kann es aber auch wieder aufwärts gehen. Und wir brauchen diese Möglichkeit, dass wenn irgendetwas weniger oder schlechter geworden ist im Laufe der Zeit, und es ist menschlich, dass das dazugehört, dass man nach und bei manchen Sachen irgendwann nochmal nachlässt, dass man dann auch wieder den Wendepunkt hat, wo es wieder aufwärts geht. Und für Hirsch ist das eine besonders wichtige Lehre, die der Rosh Chodesh hier gerade gibt, entgegen dem ägyptischen Denksystem. Auch in der Form, dass wir wissen, es kann sich in der Welt etwas verändern. Es kann auch mal runtergehen. Das heißt, Menschen, die mächtig sind, müssen nicht ewig mächtig sein. Wer reich ist, muss nicht immer reich sein, kann auch arm werden, aber der Arme kann auch mal reich werden. So wie der Mond sich erneuert, können sich Dinge herumdrehen. Und insbesondere sollen wir natürlich auch in unserem Tun, wir haben jetzt, das ist die erste Mitzwa, wir haben jetzt noch nicht viele Mitzvot, aber in unserem Tun sollen wir sehr wohl hergehen und uns immer wieder darum bemühen, eine Erneuerung anzustreben, regelmäßig, monatlich. Es gibt ja im Gebetbuch, ist es mehr im Nusach Sfard und nicht im Nusach Aschkenas, aber es gibt ja in manchen Kreisen diesen Brauch eines Yom Kippur Katan, dass man den Tag vor dem Neumond als eventuell sogar als einen Fasttag oder jedenfalls als einen Tag der Besinnung versteht, also einen monatlichen kleinen Yom Kippur. Und das ist das, was Hirsch hier anspricht. Er nennt es nicht so, weil er ist jiddisch-aschkenasisch verankert. Er hatte diesen Minhag gar nicht so. Aber das ist genau das Prinzip, der Gedanke, den er hier anspricht, dass man einmal im Monat hergeht und überlegt, wo stehe ich jetzt? So wie wir gewohnt sind, vor Yom Kippur eine Bilanz zu ziehen, was habe ich in dem Jahr angestellt? So ist es sehr, sehr nützlich und sehr, sehr löblich und vor allem sehr gesund, am Ende eines Monates herzugehen und zu sagen, was habe ich in diesem Monat gemacht? Wie ist dieser Monat gelaufen? Möglicherweise ist nicht alles so super gelaufen. Das, was nicht so super gelaufen ist, will ich besser machen und auf diese Art wieder eine Erneuerung zu machen. Und das setzt Hirsch in seinem Kommentar in einen ganz, ganz krassen Gegensatz zur ägyptischen Kultur, in der zum Beispiel auch gesellschaftliche Schichten sehr, sehr starr waren. Also ein Sklave war ein Sklave und Punkt. Und der Pharao war der Pharao und Punkt. Und das ägyptische Modell ist gerade jetzt hier an unserer Textstelle. Die Ägypter lassen die Hebräer nicht frei, weil warum sollten sie? Das war immer schon so, also bleibt es so. Und dieser Gedanke einer Erneuerung zu Rosh Chodesh steht diesem heidnischen ägyptischen Modell also gerade explizit entgegen. Und dann ist es nicht so, dass das nur eine technische Sache ist, dass ich jetzt halt wohl oder übel den Rosh Chodesh einführen muss als erste Mitzwa, weil wenn ich gleich nachher Pesach habe, brauche ich einmal den Kalender. Ohne Kalender kann ich keine Feiertage machen, sondern dann geht es hier um etwas viel Größeres, dass wir uns angewöhnen, einmal im Monat eine Erneuerung zu haben. Gut, schauen wir kurz durch, wie es weitergeht. Was haben wir hier noch? In dem gleichen Absatz haben wir auch den Auftrag, dass die Bnei Israel sich am 10. des Monats ein Lamm besorgen sollen, mit dem sie dann dieses berühmte Pesachopfer in Mizraim machen, dass sie dieses Lamm am 14. dann schlachten werden und damit die Türen markieren werden mit dem Blut. Hier ist die Aufforderung, dass das alles sein soll. Das ist auch logisch, dass das hier steht, weil wir ja die 10. Plage erwarten und das ist eine Vorbereitung auf die 10. Plage. Es gibt hier ein interessantes Detail im Vers Nummer 4. Ich war zu schnell, ich blättere zurück. Hier. Wenn das Haus zu klein ist für ein ganzes Lamm. Wenn das Haus zu klein ist für ein ganzes Lamm, dann sollt ihr nehmen, gemäß der Menge, die da ist, weitere Menschen dazu und die sollen sich zusammentun, dieses Lamm gemeinsam zu essen. Hier haben wir einen Auftrag zu teilen, ärmeren Leuten etwas zukommen zu lassen. Soweit so schön. Aber interessant ist die Formulierung. Das ist übrigens auch etwas, wo Rav Hirsch sich hier sehr stark verbreitet. Wenn das Haus zu klein ist für ein Lamm. Es steht hier nicht, wenn einer kein Geld hat, soll er vom Nachbarn bekommen, sondern es steht, wenn du zu viel hast, musst du dem anderen was geben. Das ist nicht ganz dasselbe. Also ich meine, am Schluss ist die Handlung dieselbe, aber von der Einstellung, die dahinter steckt, ist es nicht ganz dieselbe, dass diejenigen, die haben, verpflichtet sind zu sagen, Moment mal, wir haben mehr, als wir essen können, wir sollen was hergeben. Das ist eine andere Einstellung, als zu sagen, der Arme braucht Hilfe, sondern der Reiche muss sich darum kümmern, den Armen zu helfen. Und Hirsch geht hier darauf ein, dass an dieser Stelle ja das jüdische Volk seine Selbstständigkeit erwerben wird. Und es gibt hier eine interessante Formulierung in seinem Kommentar, weil wir wissen ja alle, dass Rav Hirsch wirklich kein Zionist war. Also er hatte keine Pläne, morgen einen jüdischen Staat zu gründen. Und er verwendet hier aber trotzdem den Begriff Staat. Er sagt, dass wir hier sehen können, wie Gott einen Staat aufbaut, in dem das Erste, was die Menschen tun müssen, ist, sie müssen sich einmal darum kümmern, in ihrer Gemeinschaft zu schauen, dass der Besitz so organisiert ist, dass alle was haben. Wir Wir haben vorhin gesehen, das füge ich jetzt hinzu, das macht Hirsch nicht so explizit, wir haben vorhin gesehen, dass gerade die Stelle war, wo die Bnei Israel sich darum kümmern mussten, überhaupt einmal Besitz zu haben. Jetzt haben wir eine Stelle, wo wir sehen, diese Leute müssen sich darum kümmern, dass rund um sie einer sein kann, der weniger besitzt. Und ich habe zu viel Lamm, der hat nicht. Ich muss mit dem teilen. Das ist der nächste Schritt, um eine Gesellschaft aufzubauen. Also das ist sehr interessant, dass man das hier auch sehen kann als Schritte, wie der zu entstehende jüdische Gesellschaft, der zu entstehende Staat, den diese Menschen bilden sollen, aufgebaut wird. Zunächst einmal brauchst du sehr wohl eine Lebensgrundlage. Und sobald du diese Lebensgrundlage hast, sollst du bitte noch teilen mit dem Nachbarn. Das steckt da alles drinnen in diesem kleinen Satz, dass wenn das Haus zu klein ist für ein Lamm, dann müsst ihr schauen, dass ihr es aufteilt. Dann haben wir natürlich die bekannte Geschichte, dass sie mit dem Blut ihre Türen markieren sollen. Selbstverständlich sind sich alle einig, dass der liebe Gott das nicht notwendig hat, zu sehen, wo wer wohnt. Das weiß er so auch. Sondern es geht hier viel eher darum, dass die Bnei Israel auch selbst etwas tun sollten. Wir sagen ja immer, und das ist ganz, ganz wichtig zu Pesach, und wir sagen es bei jedem Pesach-Seder, dass wir uns nicht mit eigener Leistung aus Ägypten befreit haben, sondern Gott war der, der uns befreit hat, und uns wäre das einfach so nicht gelungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem, es geht nicht, dass man gar nichts macht. Es geht nicht, dass man einfach nur da sitzt und darauf wartet, befreit zu werden. Irgendwas muss man schon selber machen auch. Und hier ist der Punkt, wo die Menschen eine eigene Leistung vollbringen können, indem sie sagen können, ja, ich mache meine Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe bekommen, die mache ich jetzt. Und im Verdienst dieser Aufgabe wird Gott uns retten. Und nicht einfach nur warten, dass irgendein Wunder geschieht und ich leiste überhaupt nichts. Selbstverständlich schließt das eine das andere nicht aus, weil natürlich wären wir alleine nicht in der Lage gewesen, irgendwas zu bewirken. Das Wunder musste schon von Gott bewirkt werden. Aber wir mussten doch unseren kleinen Beitrag auch leisten, dass ich sage, ja, ich habe eine Aufgabe bekommen, ich mache meine Aufgabe. Zumal es natürlich obendrein auch die Ansicht gibt, dass hier ein gewisser Mut bei dem Bnei Israel verlangt wurde, weil sie 4 Tage lang das Lamm bei sich behalten haben und da konnten Ägypter sehen, was machen die und nachfragen. Also ein bisschen Courage konnte da natürlich auch drinnen gesteckt sein. Okay, jetzt was haben wir als nächstes? Jetzt kommt es dann zu diesem Pesach Mitzrayim, zu dem Schächten des Lammes. Und dann kommt es irgendwann einmal wirklich zur 10. Plage, auf die wir die ganze Zeit schon warten. Hier haben wir einen Absatz zwischen 20 und 21. Und hier haben wir dann die Anweisung für das Schlachten des Lammes. Wir nennen das das Pesach Mitzrayim, das Pesachopfer in Ägypten. Und ihr seht hier wieder einen kleinen Absatz vor Vers 29, da ist ein Samech, eine Parashastoma, ein kleiner Absatz vor Vers 29, weil Hibach Hatziha Leila, es war zur Mitte der Nacht und da ist jetzt dann wirklich die 10. Plage, wo alle Erstgeborenen sterben. Und dann am Ende, die Konsequenz der 10. Plage, das ist noch derselbe Absatz, ist bekanntlich, dass die Ägypter jetzt finden, es reicht jetzt aber wirklich und dass die Bnei Israel sogar so schnell rausgeworfen werden, dass sie nicht einmal Zeit haben, den Teig sauern zu lassen. Und jetzt kommt wieder etwas Interessantes. Sie sind jetzt rausgeworfen worden nach der 10. Plage, hurra! Das wollten wir ja eh, passt eh. Jetzt war es halt ein bisschen plötzlich, aber passt ja eh. Und jetzt haben wir einen Satz, da möchte ich etwas zitieren, was der viel zu früh von uns gegangene ehemalige britische Oberrabbiner Lord Jonathan Sachs gesagt hat. Wir haben hier einen Satz, war Jesu ben Israel mera Amses, Sukkota. Sie reisten von Ramses nach Sukkot. Okay, warum auch nicht? Und wir haben ja auch die Aussage, dass das 600 Mann waren, mitsamt Frau und Kindern. Wir bringen eine Aussage, dass sie jetzt weggehen und wir kriegen einen Ortsnamen, sie sind von da nach dort gegangen und dann nimmt die ganze Geschichte ihren Lauf. Das ergibt ja Sinn. Aber hier gibt es ein interessantes Detail, auf das eben Räuber Lord Jonathan Sachs aufmerksam gemacht hat. Sie gehen von Ramses nach Sukkot. Wir kennen beide Ortsnamen. Beide Ortsnamen kennen wir. Wenn Jakob nach Ägypten kommt, schickt er den Jehuda vor, um in Sukkot einmal was einzurichten. Wir kennen die Bezeichnung Ramses für die Region, in der die Bnei Israel gelebt haben, in Ägypten. Und wir wissen, dass Ramses auch das Land Goschen ist. Das ist dasselbe. Das ist jetzt der Punkt, der hier interessant ist. Es steht nämlich hier nicht von Eretz Goschen nach Sukkot, sondern es steht hier von Ramses nach Sukkot. Und Goschen ist der hebräische oder semitische Name und Ramses ist der ägyptische Name. Das ist auch keine besondere Schwierigkeit. Wir kennen das, gerade in Österreich kennt man das übrigens sehr gut. Wir kennen das, dass Ortsnamen in verschiedenen Sprachen verschiedene Bezeichnungen haben. Es gibt Bratislava und Pressburg und so gibt es auch Ramses und Goschen. Das ist ja nicht schwer. Aber hier steht nicht Eretz Goschen, hier steht Ramses. Und Sukkot ist eindeutig ein hebräischer Begriff. Also sie ziehen weg von dem Ort mit dem ägyptischen Namen und ziehen hin zu einem Ort mit einem hebräischen Namen. Und das hat natürlich eine Symbolik, die man hier durchaus sehen kann, dass sie jetzt rauskommen, auch aus dem ägyptischen Denken, dass sie raus sollen aus dem ägyptischen System, weg aus Ramses, weg aus Goschen wäre nicht so spannend, ja? Weg aus Ramses zu einem Ort, der einen hebräischen, also einen jüdischen Namen hat. Das ist das, was jetzt beginnt, diese Reise. Wir sehen hier, dass ein Aref Rav, eine gemischte große Menschenmenge mit ihnen geht. Das kann später noch ein Thema werden, dass sich hier auch andere angeschlossen haben. Und wir erfahren, dass sie, hier ist diese berühmte Stelle, dass sie Shloshim Shana, ve Arba Meot Shana in Mizraim waren, wo man dann nachrechnen kann, dass sich das nicht ganz ausgeht, wenn man die Zeit der Bnei Israel gesamt in Ägypten berechnet, sondern das meint die Zeit von Brit Ben Habtarim, wenn Gott zu Abraham spricht, deine Nachkommen werden unterdrückt sein. Das war also jetzt vor 430 Jahren. Und sie sind jetzt auf dem Weg hinaus. Sie wissen natürlich, dass das mit dem Hinaus noch gar nicht ganz funktioniert hat, weil in der Parascha der nächsten Woche wird der Pharao ihnen noch nachlaufen, um sie wieder einzufangen. Und dann kommt erst die Spaltung des Meeres. Also auch hier haben wir so eine Stelle, wo sich die Dinge so ein bisschen ineinander schieben, wo die Geschichte der Bnei Israel und die Geschichte des Pharaos so ein bisschen ineinander gekoppelt werden. Jetzt, was ist das nächste? Das nächste ist jetzt die Erklärung über das Pesachopfer, dass es das auch später geben wird. Jetzt reden wir nicht mehr von dem, was unmittelbar zu tun ist, sondern jetzt reden wir von der Zukunft. Auch hier, Sie sind noch nicht ganz draußen. Die Spaltung des Meeres kommt erst in der Parascha der nächsten Woche. Aber hier wird Ihnen bereits gesagt, ihr werdet gewisse Regeln haben für ein Pesachopfer und Details für dieses, wo wir also auch sehen, wie die Sachen ein bisschen ineinander gefügt sind. Dann, wenn wir noch ein kleines Stückchen weiterschauen, werden wir die Sache bekommen, dass die Erstgeborenen zu heiligen sind. Und dann geht es auf den Schluss unserer Parascha zu. Also was ich hiermit zeigen wollte, ist, dass wir diese Verflechtungen haben. Es wäre ja vielleicht ein bisschen einfacher zum Lesen, wenn wir zuerst erfahren würden, erste bis zehnte Plage, und dann würden wir erfahren, es gibt Regeln für den Neumond und es gibt Regeln für ein Pesachopfer. Es wäre vielleicht übersichtlicher, nach menschlichem Ermessen, zu sagen, was dem Pharao passiert ist und zu sagen, was wir lernen sollen an Mitzvot. Das ist aber nicht das, was die Tora macht, sondern das, was die Tora hier macht, ist, dass sie diese Dinge extra fast ein bisschen umständlich beim Lernen, macht uns auch ein kleines bisschen Mühe, extra miteinander verflechtet und wir auf diese Art sehen, wie diese Dinge zusammenhängen. Dass das, was die Dezemplagen waren, auch Teil dessen ist, was wir zu lernen haben. Was ich übrigens jetzt bei unserer Betrachtung übersprungen habe, sind diese Sätze, wo schon hineinkommt, du sollst deinem Kind erzählen. Das ist natürlich hier jetzt auch schon die ganze Zeit gewesen, dass diese Dinge eingeflochten werden, noch bevor die 10. Plage da ist, noch bevor wir wirklich zur Gänze draußen sind. Zur Gänze draußen ist man hier noch gar nicht gewesen, weil die Spaltung des Meeres muss erst kommen, kommt schon die Vorbereitung auf das, was nachher ist. Weil es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, hurra, jetzt sind wir frei und jetzt wird das alles funktionieren, sondern das braucht Vorbereitung und das braucht Schritte. Und diese Schritte wurden jetzt hier so nach und nach schon gemacht, obwohl der Akt der Befreiung noch gar nicht vollzogen wurde. Und wir haben gesehen, dass ein ganz wichtiger Teil innerhalb dieser Vorbereitungen war, dass wir lernen, dass es den Rosh Chodesh gibt und dass wir diese regelmäßige Erneuerung als etwas wertschätzen sollen, das ein tiefjüdischer Gedanke ist. Du bleibst nicht dort stehen, wo du bist, sondern du hast jedes Monat eine Inspiration, etwas Neues zu machen und etwas besser zu machen und wieder mehr zu leuchten als vorher. Und wenn es dann wieder mal ein bisschen schwieriger geworden ist, dann kommt wieder der Punkt, wo es wieder weitergeht.